Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Am Anfang war meine Sehschwäche noch nicht so stark und da ging das auch noch ohne Brille und dann war ich da einfach zu eitel und die wurde aber dann immer schlechter, sodass ich auf jeden Fall ab Führerschein wieder eine Brille gebraucht habe und die häufiger getragen habe. Und seit ich 21 bin, immer eine Brille trage, sonst würde ich nämlich einfach gar nichts mehr sehen.
Gestochen scharf sehen oder überhaupt etwas sehen, wie es die Dame gerade ausgedrückt hat, das können viele nur mit Brille oder Kontaktlinsen. Über 60% der Erwachsenen in Deutschland sind entweder kurz- oder weitsichtig, oft kombiniert auch noch mit einer Hornhautverkrümmung. Bei so einer Fehlsichtigkeit spielen die Gene eine Rolle, aber auch die Lebensumstände. So führen veränderte Sehgewohnheiten dazu, dass in Industrieländern wie Deutschland immer mehr junge Menschen kurzsichtig werden. Zur Korrektur ist die Brille für die allermeisten das Mittel der Wahl. Etwa 5% tragen auch regelmäßig Kontaktlinsen. Es geht aber auch ganz ohne Hilfsmittel. Eine Laserkorrektur kann Fehlsichtigkeit beheben, ist aber nicht für jede und jeden geeignet und bringt bestimmte Risiken mit sich. Weit- oder kurzsichtig, wie lässt sich Fehlsichtigkeit behandeln? Das ist heute das Thema in der Sprechstunde. Ich bin Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Unser Experte für das Thema Fehlsichtigkeit ist Professor Horst Helbig. Er ist Direktor der Klinik für Augenheilkunde am Universitätsklinikum Regensburg. Und von dort ist er auch zugeschaltet. Hallo, Herr Helbig.
Ja, guten Tag, Herr Pyritz. Grüße aus Regensburg.
Ja, Grüße zurück, Herr Helbig. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass Sie selbst eine Brille tragen. Bei mir kommt bald die erste Lesebrille. Wie viele Menschen brauchen im Laufe ihres Lebens so ein Hilfsmittel, um gut sehen zu können?
Sie haben es ja eben schon genannt. Bei den jungen und mittelalten Menschen sind es wahrscheinlich ungefähr 60%, die kurz- oder weitsichtig sind und dafür eine Brille brauchen. Und ab 45 braucht dann der Rest eine Brille, wenn nämlich die sogenannte Altersweitsichtigkeit einsetzt, dass man halt in der Nähe nicht mehr lesen kann, das Buch immer weiter weghalten kann und das dann mit einer Lesebrille korrigiert. Und das ist keine Krankheit, das erwischt jeden von uns.
Wenn wir erstmal den Begriff nochmal klären, wie ist Fehlsichtigkeit eigentlich definiert? Ab wann beginnt die?
Eine eindeutige Definition gibt es da nicht. Also das Augenwachstum ist ja sehr genau eingestellt und das durchschnittliche Auge ist 24 mm lang und 1 mm Länge macht schon 3 Dioptrien aus. Und da sehen Sie, wie fein tariert und, das ist und wie gut es reguliert sein muss, damit wir normalsichtig werden. Und im Grunde kann man sagen, wer halt ohne Brille nicht gut sieht, der hat eine Fehlsichtigkeit.
Vielleicht, um diese Fehlsichtigkeit, das Prinzip dann dazu verstehen, können Sie in ein paar Sätzen mal skizzieren, wie unsere Augen eigentlich funktionieren?
Nun, in Ruhe ist das Auge wie eine Kamera, die ein Bild, was in unendlicher Entfernung ist, auf der Netzhaut fokussiert. Das ist ein normalsichtiges Auge. Wenn das Auge länger ist, wird das Bild vor der Netzhaut fokussiert. Und wenn das Auge kürzer ist, wird es dahinter fokussiert. Und dadurch entstehen unscharfe Bilder, sowohl bei Kurzsichtigkeit als auch bei Weitsichtigkeit.
Dann lassen wir uns mal kurz sortieren, was alles unter den Begriff Fehlsichtigkeit fällt. Sie haben jetzt schon gesagt, erstmal ganz klassisch Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit.
Jawohl. Und die Hornhautverkrümmung und die Alterssichtigkeit im Wesentlichen.
Was steckt hinter der Hornhautverkrümmung?
Nun, die Hornhaut kann ja in der senkrechten und in der waagerechten unterschiedlich gewölbt sein. Und das macht dann eine unterschiedliche Brechkraft aus, je nachdem, ob sie einen senkrechten oder einen waagerechten Strich hinten auf der Netzhaut abbilden. Und das kann man dann ausgleichen durch sogenannte Zylindergläser, die also nur in einer Achse, in einer Ebene das Licht brechen und diese Unterschiede zwischen senkrechter und waagerechter Brechkraft der Hornhaut ausgleichen.
Sie haben vorhin auch schon die Alterssichtigkeit erwähnt, die ungefähr ab 45, 50 beginnt. Was passiert mit dem Auge bei diesem natürlichen Alterungsprozess?
Der natürliche Alterungsprozess der Linse führt dazu, dass die Linse weniger elastisch wird. Und wir brauchen diese elastische Linse, um die Brechkraft für die Nähe anzupassen. Also kleine Kinder können 14 Dioptrien akkommodieren in der Größenordnung. Das bedeutet, sie können Dinge, die dichter als 10 cm vors Auge gehalten werden, noch scharf sehen, über die Anpassung der Brechkraft durch die elastische Linse. Das lässt dann schon sehr früh, also schon im zweiten Lebensjahrzehnt, lässt das dann nach und erreicht so mit 40, 45 ungefähr eine Entfernung von 30, 40 Dioptrien. Dichter ran wird es dann unscharf und dann braucht es die Lesebrille. Das ist ein physiologischer Altersprozess, der durch die nachlassende Elastizität der Linse zustande kommt. Mhm.
Und dann lassen wir uns ruhig auch noch mal kurz beschreiben, was bei den ganz bekannten Formen Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit passiert. Sie haben schon gesagt, bei der Kurzsichtigkeit, da ist der Augapfel meist zu lang sozusagen.
Ja, bei der Kurzsichtigkeit ist der Augapfel länger als normal und deshalb haben wir ein unscharfes Bild für Dinge, die in der Ferne sind. In der Nähe können Kurzsichtige gut sehen, wobei sich die Kurzsichtigkeit ja nicht bei Geburt einstellt, sondern die entwickelt sich erst im Laufe des Lebens. Also Kurzsichtige sehen in der Nähe gut und in der Weite schlecht.
Und umgekehrt ist es entsprechend bei der Weitsichtigkeit.
Theoretisch ja, in der Praxis ist aber so, dass junge Weitsichtige die fehlende Brechkraft ausgleichen können, indem sie mit ihrer Linse und ihrem Strahlenkörper den Muskel akkommodieren. Und deshalb fallen Weitsichtige eigentlich nicht durch schlechtes Sehen in der Jugend auf, sondern sie fallen dadurch auf, dass sie früher Schwierigkeiten bekommen mit dem Lesen, mit dem Scharfsehen in der Nähe. Das heißt also mit 35, mit 30, wenn man da schon anfängt, Schwierigkeiten zu haben, weil die Nahakkommodation, also die Anpassungsfähigkeit der eigenen Linse und des Strahlenkörpers da schon ein Maximum erreichen, was dann für die Nähe nicht mehr ausgeglichen werden kann. Die brauchen früher eine Lesebrille, aber sonst sind sie eigentlich in der Jugend meistens sehen die sogar sehr scharf, Weitsichtige.
Was sind die Ursachen oder auch Risikofaktoren, was das den Lebensstil angeht für diese Fehlsichtigkeiten? Fangen wir erstmal mit Kurz- und Weitsichtigkeit an.
Zunächst einmal, Sie haben es vorhin schon genannt, gibt es einen genetischen Hintergrund. Also wer kurzsichtige Eltern hat, der hat auch ein höheres Risiko, selber kurzsichtig zu werden. Und man hat so bis vor 20, 30, 40 Jahren gedacht, dass das alles sei. Und wenn die Großmutter früher gesagt hat, Kind lies nicht unter der Bettdecke bei schlechtem Licht, da hat man gesagt, das ist ja alles Unsinn. Und heute wissen wir aber, dass die Großmutter recht hatte. Das heißt, Naharbeit und schlechtes Licht bei Naharbeit sind die wesentlichen Risikofaktoren, die eine Kurzsichtigkeit begünstigen. Im sensiblen Alter und das ist halt das Schulalter.
Und das heißt, das ist auch die Problematik sozusagen, was ich vorhin angesprochen habe in den Industrieländern, dass da die Kurzsichtigkeit gerade bei den Kindern eben zunimmt, weil sich der Lebensstil da entsprechend verändert hat.
Der Lebensstil hat sich verändert. Wir beobachten diese Zunahme vor allen Dingen in asiatischen Ländern, in Taiwan und Korea, wo nach manchen Statistiken über 90% aller jungen Menschen kurzsichtig sind. Das ist in Deutschland ganz anders. In Deutschland, in den mitteleuropäischen Ländern, beobachten wir eigentlich in den letzten 20 Jahren keine wesentliche Zunahme der Kurzsichtigkeit mehr. Wir haben das schon hinter uns. Also wenn man jetzt die 60-, 70-Jährigen vergleicht, die sind mehr kurzsichtig, als es die Generation davor war. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass der Übergang der Lebensstile von einer Agrargesellschaft, wo wir alle auf dem Feld gearbeitet haben, bei gutem Licht und in die Ferne geguckt haben, zu einer Gesellschaft, wo wir uns vor Büchern bei künstlichem Licht aufgehalten haben, bei uns schon vor einigen Jahrzehnten stattgefunden hat und das jetzt keinen so großen Effekt mehr hat. Und hier sieht man auch die Unterschiede des genetischen Hintergrundes, dass halt wir in Europa, in Mitteleuropa vermutlich keine 90%, auch wenn wir noch so viel Naharbeit machen, keine 90% Kurzsichtigkeit erreichen werden, wie wir es in Asien haben.
Jetzt haben wir auf Kurz- und Weitsichtigkeit geschaut. Gibt es auch Risikofaktoren für die Hornhautverkrümmung?
Auch da gibt es familiäre Belastungen, also auch da sind, wenn die Eltern Hornhautverkrümmungen haben, dann ist es auch bei Kindern häufiger. Aber dass man das durch sein Verhalten verändern könnte, das Risiko, dazu gibt es keine guten Daten.
Wenn so eine Fehlsichtigkeit nicht korrigiert wird, dann kann sie andere Beschwerden auslösen. Welche sind das?
Zunächst mal vor allen Dingen bei Kurzsichtigen, die können halt einfach schlecht sehen ohne Korrektur. Wir haben das ja bei der Anmoderation gehört von der jungen Dame, die sagt, ohne Brille sei sie blind gewesen. Und wenn man dann keine Brille trägt, aus welchen Gründen auch immer, dann sieht man schlecht. Das ist ein Risiko im Straßenverkehr natürlich, auch in der sozialen Interaktion. Also da sollte man die Eitelkeit schon ein bisschen zurückstellen. Bei Hornhautverkrümmungen zum Beispiel kann es dazu kommen, dass wir niemals ein scharfes Abbild auf der Netzhaut haben und dass deshalb das Gehirn das Scharfsehen überhaupt nicht lernt. Und diese sensible Phase, wo das Gehirn das Sehen lernen kann, und es muss es lernen, das ist nicht angeboren, das Gehirn muss das Sehen lernen, das ist so mit dem 8., 12. Lebensjahr ungefähr abgeschlossen. Und wenn man in der Zeit eine starke Hornhautverkrümmung nicht korrigiert, dann wird man auch eine volle Sehschärfe im späteren Leben nicht mehr erreichen können. Das nennen wir Amblyopie oder Schwachsichtigkeit.
Wie sieht es mit dem Risiko einer Netzhautablösung aus? Kann das auch mit einer unbehandelten Fehlsichtigkeit zusammenhängen?
Für das Risiko von Netzhautablösungen ist es eigentlich egal, ob die Fehlsichtigkeit behandelt wird oder nicht. Die hat ja mit der Länge des Auges zu tun. Und je länger das Auge ist, also je kurzsichtiger das Auge ist, desto höher ist das Risiko, Netzhautablösungen zu bekommen. Einer der wesentlichen Risikofaktoren der Kurzsichtigkeit. Das steigt schon bei einer Dioptrie an, aber so richtig los geht's dann erst jenseits von 3, 6, 8 Dioptrien. Dann hat man ein 10-20-fach erhöhtes Risiko, Netzhautablösungen zu bekommen. Aber die Netzhautablösung ist nicht das einzige Problem der hohen Kurzsichtigkeit. Wenn man sich vorstellt, dass das Auge länger wird, dann werden die Strukturen, die das Auge innen auskleiden, also die Netzhaut und die Aderhaut, werden gedehnt. Und ganz mechanistisch vorgestellt führt diese Dehnung dazu, dass die Schichten sehr dünn werden und dann in die Atrophie gehen, absterben. Und das ist ein Problem der sogenannten pathologischen Kurzsichtigkeit oder malignen Kurzsichtigkeit, die dann einfach zu einem Absterben der zentralen Zellen führt, die fürs Sehen zuständig sind. Und das gehört zu den häufigen Erblindungsursachen in Deutschland. Also in Deutschland macht diese pathologische Kurzsichtigkeit, die maligne Kurzsichtigkeit vielleicht 1%, etwas unter 1% der Bevölkerung aus. In Asien sind es eher 1-3%.
Das wird vielleicht der Endpunkt so einer Fehlsichtigkeit. Schauen wir nochmal auf den Anfang. Wenn ich merke, ich sehe nicht richtig in der Weite oder auch auf nahe Distanz, ich gehe zur Ärztin, zum Arzt. Wie wird dann so eine Fehlsichtigkeit diagnostiziert?
Nun, man wird vor ein Gerät gesetzt, guckt da rein und dann sieht man einen Luftballon, der dann scharf und unscharf wird und dann zeigt es an, wie stark die Kurzsichtigkeit ist. Also ein Autorefraktor, man kann das ausmessen, das kann der Optiker, das kann der Augenarzt machen. Wobei, nochmal, die Kurzsichtigkeit entsteht ja im Schulalter. Und Kinder sagen selten, sie sehen schlecht. Und da müssen die Eltern schon gucken, dass sie so ein bisschen austesten, was die Kinder sehen können. Also wenn ein kleines Kind ein Flugzeug am Himmel sieht und dann mit dem Finger hinzeigt, dann können die Eltern ziemlich beruhigt sein, dieses Kind hat keine Kurzsichtigkeit. Mhm. Das sieht gut.
Was sagen denn Kinder klassischerweise, wenn sie nicht sagen, ich sehe schlecht, woran kann man's ablesen?
Gar nichts.
Gesagt, am Verhalten eher.
Eher am Verhalten, wobei Kinder auch eine verblüffende Fähigkeit haben, schlechtes Sehen zu kompensieren. Also jetzt unabhängig von der Kurzsichtigkeit, auch Kinder mit Netzhauterkrankungen, die halt einfach über eine Sehschärfe von 10% nicht herauskommen, die sind so adaptiert daran, dass man ihnen auch im Verhalten kaum anmerkt, dass sie da eine Sehschwäche haben. Mhm. Sie können halt gewisse Dinge nicht erkennen. Sie können in der Schule in der letzten Reihe dann an der Tafel nicht sehen, was vorne geschrieben wird. Aber im Verhalten können sie enorm viel kompensieren.
Mhm. Nach der Diagnose kommt die Behandlung. Schauen wir mal auf die Möglichkeiten, Fehlsichtigkeit im Alltag zu beheben. Ich habe eben schon gesagt, Brille, Kontaktlinsen sind da die gängigen Mittel. Wir fangen aber mal mit einer Methode an, die Brille und Kontaktlinse überflüssig machen soll, das Augenlasern. Denn meine Kollegin Annike Meyer hat an der Uniklinik in Frankfurt am Main so eine Operation verfolgen können. Hier ihre kurze Reportage.
Es ist eng im Operationssaal. Nicht, weil der Raum besonders klein wäre, sondern weil die verschiedenen Laser einiges an Platz brauchen. Auf einer OP-Liege wartet die erste Patientin des Tages schon auf ihren Eingriff.
Wir können jetzt abdecken, jetzt kommt das sterile Tuch auf das Gesicht.
Die Frau ist wach, ihre Augen sind vor einigen Minuten mit Tropfen betäubt worden, sodass sie von dem Lasereingriff nichts spüren wird.
So, machen Sie mal schön die Äuglein auf.
Professor Thomas Kohnen, Direktor der Augenklinik der Universitätsmedizin Frankfurt, setzt vorsichtig eine sogenannte Lidsperre ins Auge. Eine Klammer, die die Augenlider aufhält und dafür sorgt, dass der Operationserfolg nicht durch Blinzler in Gefahr gerät.
Ich fahre jetzt mit dem Laser in die Position. Sie sehen hier ein grünes Licht, ja? Können Sie das sehen? Ja. Wunderbar. Nehmen Sie mal den Kopf ein klein bisschen zurück. Nicht so viel. So ist gut.
Der Kopf der Patientin wird unter den Laserarm geschoben, in dem sich auch ein Operationsmikroskop befindet, durch das Thomas Kohnen jetzt guckt. Die Laserassistenz neben ihm bekommt das Bild auf einen Monitor übertragen.
So, wir messen jetzt einmal die Dicke der Hornhaut. Das macht unser intraoperatives Pachymeter. Das kommt jetzt gleich. Was Sie hier hören, ist der Excimer-Laser, der wird nochmal kalibriert.
Der Excimer-Laser kann feinste Gewebeschichten vom Auge abtragen und dadurch die Hornhaut so formen, dass eine Fehlsichtigkeit korrigiert wird.
Wunderbar. So.
Gemessen.
Ist gemessen. Ich kann mich jetzt auf die Epithelentfernung konzentrieren.
Das Epithel ist die äußerste, sehr dünne Schicht der Hornhaut. Sie schützt die Augen vor dem Austrocknen und kleinen Verletzungen. Für eine Korrektur der Sehstärke muss sie durch einen Laser entweder abgetragen oder aufgeschnitten werden.
So, Sie machen es wunderschön. Schön in die Mitte schauen. Jetzt messen wir nochmal die Hornhautdicke, nachdem wir messen.
Gemessen.
Okay. Die eigentliche Korrektur der Sehstärke erfolgt durch das Umformen des Hornhautstromas, die bindegewebige Grundsubstanz der Hornhaut, die unter dem Epithel liegt. Wie viel davon abgetragen werden muss, wird sehr genau schon vor der eigentlichen Operation bestimmt. Die Messungen während des Eingriffes sind nur zur Kontrolle, um ganz sicher zu sein, dass alles stimmt.
So, jetzt brauchen Sie nur noch schön einmal ins helle Licht zu schauen. Jetzt kommt die Laserablation. Ganz ruhig, konzentrieren Sie sich auf das grüne Licht.
Am Gelingen der Operation hat die Patientin selbst einen wichtigen Anteil. Während der Laser arbeitet, muss sie genau auf das Licht schauen, damit die Augenposition stimmt. Allerdings dauert das nur wenige Sekunden und ist damit kein Problem.
So, wunderschön. Perfekt, schon fertig.
Zum Schluss wird noch einmal die Hornhautdicke gemessen und so überprüft, dass alles in Ordnung ist.
Schön in die Mitte schauen.
Gemessen.
Okay. Tröpfchen, Kontaktlinse drauf zum Schutz Ihrer Wunde und das kann jetzt ein bisschen darunter ausheilen. Wir sind fertig.
In den nächsten Tagen wird das entfernte Epithel langsam wieder zuheilen. Das Sehen ist so lange noch verschwommen. Über die nächsten Wochen wird sich dann die volle Sehkraft einstellen.
Annike Meyer hat diese Reportage aufgezeichnet. Herr Helbig, der mitgehört, für wen kommt so eine Laserbehandlung überhaupt in Frage?
Es kommt für viele Menschen mit Fehlsichtigkeit in Frage, aber nicht für alle. Es gibt Grenzen, was die Dicke der Hornhaut angeht. Es gibt Grenzen, was den Ausgleich angibt. Also man kann bis -6, bei manchen Verfahren -8 gut korrigieren. Was darüber hinausgeht, kann dann ein bisschen schwierig sein und mit einem erhöhten Komplikationsrisiko einhergehen.
Mhm. Man muss dazu sagen, das ist eine individuelle Gesundheitsleistung. Das wird nicht von der Krankenkasse übernommen und Sie haben die möglichen Risiken und Nebenwirkungen angesprochen, die so eine OP immer mit sich bringt.
Ja, also die gesetzliche Krankenkasse übernimmt im Allgemeinen nicht. Die meisten privaten Krankenkassen, je nach Vertrag, übernehmen die Leistung. Also ganz wichtig ist, dass es ist ein medizinischer Eingriff, der Komplikationen haben kann. Die sind selten, die sind 1% oder weniger. Aber mit Komplikationen ist das immer so, wenn es einen selber trifft, dann hat man die zu 100%. Und das muss man sich bewusst machen. Insofern muss da auch eine gewisse Motivation und ein gewisser Leidensdruck vorhanden sein, um dieses Risiko und diesen Aufwand, der damit verbunden ist, in Kauf zu nehmen. Mhm. Und das erfordert natürlich eine sehr seriöse Untersuchung und vor allen Dingen eine ganz seriöse Aufklärung.
Ja, da werden wir sicher im Laufe der Sendung noch genauer drauf zu sprechen kommen. Schauen wir mal auf die verbreiteteren Hilfsmittel gegen Fehlsichtigkeit. Das verbreitetste ist die Brille. Kennt jeder. Vielleicht können Sie noch mal in 3 Sätzen das Funktionsprinzip dahinter beschreiben.
Die Brille hat entweder ein vergrößerndes oder ein verkleinerndes Glas, was die Brechfehler des Auges so ausgleicht, dass wir mit der Brille dann quasi normalsichtig sind. Die kennen wir alle. Das ist ein modisches Accessoire. Brillenträger wirken auch intelligenter. Also es hat durchaus auch seine Vorteile. Aber für viele sind Brillen einfach lästig. Ich habe mich daran gewöhnt. Für mich ist eine Gleitsichtbrille eine der besten Erfindungen des letzten Jahrhunderts. Aber das ist individuell sehr unterschiedlich. Manche meinen, das ist eine Prothese, eine Krücke und sie fühlen sich unfertig, wenn sie jeden Morgen vom Nachttisch ihre Brille fischen müssen. Das muss jeder individuell für sich selber entscheiden.
Mhm. Kontaktlinsen sind eine Alternative zur Brille. Die sollen zum Beispiel beim Sport weniger stören oder auch die Optik eben nicht so stark verändern. Ähnliches Wirkprinzip, nur eben direkt auf dem Auge.
Direkt auf dem Auge. Und wir haben durch die Brille haben wir Verzerrungen, wenn wir schräg durch die Brille hindurchschauen. Und die können schon mal ein bisschen stören. Also das Einzige, was ich nicht kann mit meiner Bleitsichtbrille, ist rückwärts einparken, weil ich da Verzerrungen habe. Ansonsten geht eigentlich alles. Aber das ist einer der Nachteile der Brille. Kontaktlinsen haben hohe Ansprüche an die Hygiene. Also man muss die wirklich sauber und sorgfältig behandeln. Sonst können Kontaktlinsen auch die können ja unter der Kontaktlinse können Kratzer auf der Hornhaut entstehen. Und wenn dann Bakterien reinkommen, können ganz gemeine Hornhautgeschwüre entstehen. Und es gibt da Statistiken darüber, dass an Kontaktlinsenkomplikationen jeden Tag in den USA ein Auge herausgenommen werden muss. Also Kontaktlinsen haben eine sehr gute Optik, aber man muss wirklich verantwortungsvoll damit umgehen.
Das heißt, wenn Sie es konkret machen, wie sieht die optimale Pflege aus bei Kontaktlinsen?
Nun, man muss sich an die Tragzeiten halten, man muss sie sauber und ordentlich desinfizieren, die Finger waschen, bevor man sie ransetzt. Und wenn man irgendwelche Probleme hat, das ist auch häufig, wird das vernachlässigt, als wenn das Auge rot ist, wenn es entzündet ist, dann eine Kontaktlinsenpause einlegen.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Und am Telefon begrüße ich jetzt als ersten Anrufer Herrn Müller aus Augsburg. Hallo, Herr Müller.
Ja, grüß Gott. Ich freue mich sehr, in der Sendung sein zu dürfen. Und
ja, gerne.
Es ist eine ganz tolle Sendung. Meine Frage ist folgende. Ich bin 55 Jahre alt. Also zum Autofahren brauche ich eine Brille plus 3 circa und zum Lesen, am Computer arbeiten plus 5. Meine Frage eigentlich ganz klipp und klar, kann man da mit Augenlasern was machen? Oder in dem Bereich, im Plusbereich, ist das schwierig, eher für quasi negative, also für Kurzsichtige etwas geeignet. Dankeschön.
Herr Müller, danke für die knackige Frage. Herr Helbig, würde ich gerne direkt an Sie weiterreichen.
Ja, also grundsätzlich gibt es auch Laserverfahren für die Weitsichtigkeit. Man kann Weitsichtigkeit nicht ganz so weit, also nicht bis minus 6, 8 Dioptrien korrigieren, aber in Größenordnung 3 Dioptrien kann man mit bestimmten Verfahren korrigieren. Was man aber nicht wird korrigieren können bei Herrn Müller, ist die Alterssichtigkeit. Das heißt, er wird weiterhin dann eine Lesebrille brauchen, wenn man diese Korrektur gemacht hat.
Herr Müller,
grundsätzlich ist es möglich.
Ja, gerne, Herr Müller.
Hieße es zum Beispiel, ich könnte beim Autofahren dann künftig auf die Brille verzichten.
Ja, aber Sie sollten
zum Lesen bräuchte ich dann, was weiß ich, dann plus 2 oder plus 3, aber eben nicht plus 5.
Ja, aber Sie sollten schon sehen, was auf dem Tacho steht, ne? Das ist ja dann etwas dichter dran. Okay. Aber für die Weite korrigieren, das geht. Wenn am Auge sonst nichts ist. Ne? Das ist natürlich, setzt immer eine sorgfältige augenärztliche Untersuchung voraus.
Natürlich, natürlich. Aber das ist schon lästig, sage ich mal so, dass man, ich habe quasi ein Zeitrennen. Also vor 2, 3 Jahren habe ich noch eine Brille plus 4 gebraucht, jetzt plus 5. Also ob ich das bis in Rente zu gehen sozusagen schaffe. Also das, nicht, dass ich dann plus 7 brauche sozusagen. Und insofern wäre das schon eine Option, dass man dann die Werte etwas reduziert.
Das wäre sicher eine Option.
Herzlichen Dank.
Herr Müller, danke für den Anruf nach Augsburg. Herr Helbig, uns haben auch viele Fragen per Mail erreicht, auch viele noch zum Thema Lasern. Ein Hörer schreibt, ich bin 32, kurzsichtig beidseitig mit minus 5,25 Dioptrien, kein Diabetes, leichte Hornhautverkrümmung. Auf einem Auge hatte ich vor 6 Jahren ein kleines Netzhautforamen, das erfolgreich gelasert wurde. Steht das einer Sehschärfenkorrektur mittels Laser im Wege? Vielleicht müssen wir erstmal klären, was ein Netzhautforamen ist.
Ein Netzhautforamen ist ein Loch in der Netzhaut, ein Riss in der Netzhaut, der eine Vorstufe zur Netzhautablösung sein kann. Also die Antwort auf die Frage ist ein klares Nein. Nach allem, was wir wissen, führen die Laserbehandlungen an der Hornhaut nicht zu einem erhöhten Risiko, dass an der Netzhaut Probleme entstehen.
Das heißt, in dem Fall könnte durchaus eine Sehschärfenkorrektur mittels Laser erfolgen.
Könnte erfolgen. Man muss sicher vorher die Netzhaut nochmal gründlich untersuchen, um zu schauen, ob da noch irgendwelche anderen Probleme da sind. Denn eine der goldenen Regeln, die mein Lehrer mir beigebracht hat, wo ein Loch in der Netzhaut ist, sind auch mal 2. Also sorgfältig untersuchen. Aber auch grundsätzlich ist keine Kontraindikation gegen eine Laserbehandlung, gegen die Kurzsichtigkeit. Anders als bei der Linsenoperation. Linsenoperation ist etwas anderes. Linsenoperationen führen zu einem erheblichen Anstieg des Risikos für Netzhautablösungen.
Ein weiterer Hörer hat geschrieben, auch zum Thema Lasern. Ich habe Kurzsichtigkeit mit ca. minus 13 Dioptrien beidseitig. Hornhautverkrümmung weiß ich leider nicht. Ich bin 37 Jahre alt, männlich, keine sonstigen Erkrankungen. Was würde eine Lasertherapie bringen? Kommt man bis auf 0 Dioptrie herunter? Wie groß ist der theoretische Effekt?
Also mit einem Laser alleine ist das nicht mehr zu managen. Da muss man zu viel von der Hornhaut abtragen. Die Resthornhaut wird dann zu dünn, um noch stabil zu sein. Also das wäre unseriös, das zu lasern. Das hat ein sehr hohes Komplikationsrisiko, aber auch da gibt es Optionen. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeiten, Linsen intraokulare Kontaktlinsen, ICLs, in das Auge zu implantieren, die auch sehr, sehr hohe Kurzsichtigkeiten ausgleichen können. Aber das hat dann auch wieder ein anderes Risikopotenzial. Diese Kontaktlinsen sitzen ja zwischen der Regenbogen, also intraokularen Kontaktlinsen, zwischen der Regenbogenhaut und der eigenen Linse. Und nicht nur theoretisch, auch praktisch besteht da ein erhöhtes Risiko, dass sich Linsentrübungen entwickeln, also ein grauer Star entwickelt, früher als es das ohne diese Linse getan hätte. Auf der anderen Seite sind natürlich Menschen mit einer so hohen Kurzsichtigkeit schon recht gehandicapt und auch die Brillen sind dann, ja, ich habe vorhin davon gesprochen, dass das ja modische Accessoires sind, aber eine Brille mit minus 13 ist das in den seltensten Fällen.
Wie lange können diese fest verbauten Kontaktlinsen im Auge bleiben, von denen Sie gerade gesprochen haben?
Solange sie keine Probleme machen. Also da gibt es keine Lebensdauerbegrenzung.
Mhm. Auch eine Frage, die uns erreicht hat, wie lange hält der Therapieeffekt beim Lasern an? Muss man das eventuell mehrfach machen und nach welcher Zeit?
Also grundsätzlich ist es so, dass man nur eine Laserung machen sollte, wenn das Auge stabil ist. Das heißt, wenn die Kurzsichtigkeit ständig zunimmt, was es ja auch gelegentlich gibt, auch bei Erwachsenen noch gibt, dann ist das keine gute Situation, um sie jetzt mit einem Laser zu korrigieren. Nichtsdestotrotz, auch wenn man in einer stabilen Situation gelasert hat, wo im letzten Jahr nichts passiert ist, können Kurzsichtigkeiten sich entwickeln. Zum einen Seite kann das Auge sich verändern. Das kann noch mal zu einem weiteren Längenwachstum kommen, was, wie gesagt, auch im Erwachsenenalter vorkommt. Mhm. Zum anderen kann auch die Hornhaut reagieren. Das ist ja biologisches Gewebe. Das ist ja kein Glas, was man da schleift, sondern das ist lebendes biologisches Gewebe. Und das kann natürlich unterschiedlich reagieren und in manchen Fällen kann der Effekt der Laserbehandlung dann wieder nachlassen. Aber auch das kann man durch eine erneute Behandlung theoretisch korrigieren, wenn es einem das wert ist.
Wie oft kann man das wiederholen?
Ach, ich kenne da keine Größen, kein Rekordhalter, aber zweimal kann man das sicher machen. Mit steigendem Komplikationsrisiko mit jeder Wiederbehandlung natürlich. Mhm.
Die nächste Frage, da geht es um Astigmatismus, also Hornhautverkrümmung. Da schreibt eine Hörerin, bei meinem Urenkel wurde bei der 12-Monats-Untersuchung ein Astigmatismus, also Hornhautverkrümmung, festgestellt. Und das Kind sollte einem Augenarzt vorgestellt werden. Ist das wirklich nötig und sinnvoll?
Nun, einen kleinen Astigmatismus, eine kleine Hornhautverkrümmung hat fast jeder von uns. Also das ist überhaupt kein Problem, muss auch oft nicht mit der Brille korrigiert werden. Ein höherer Astigmatismus kann dazu führen, gerade bei Kindern, dass die Kinder, wie ich es vorhin schon gesagt habe, das Sehen nicht lernen und sich eine Schwachsichtigkeit, eine Amblyopie entwickelt. Das heißt, bei höheren Astigmatismen, bei höheren Hornhautverkrümmungen ist auch schon im frühen Kindesalter eine Korrektur im Allgemeinen mit einer Brille erforderlich.
Mhm. In der nächsten Frage geht es um regelmäßige Besuche beim Augenarzt oder bei der Augenärztin. Eine Hörerin schreibt, ich bin kurzsichtig seit meinem 10. Lebensjahr. Ich trage allermeistens Kontaktlinsen und komme gut zurecht, habe keine Probleme. Deswegen gehe ich nie zum Augenarzt. Ich bin 36 Jahre alt. Sollte ich das eigentlich machen, also regelmäßig zum Augenarzt gehen?
Ja, also alle 4 Wochen soll sie nicht zum Augenarzt gehen, aber in größeren Abständen macht es schon Sinn. So ab 40 steigt dann auch das Risiko, gerade bei Kurzsichtigen für einen grünen Star zum Beispiel. Das macht schon Sinn, dann mal den Augendruck zu messen und den Sehnerven anzuschauen, was leider auch eine IGL-Leistung ist, also keine der gesetzlichen Krankenkassen. Aber da haben wir eine Diskrepanz zwischen den Empfehlungen der Fachgesellschaften und dem, was die gesetzlichen Krankenkassen erstatten. Aber gerade um die 40 herum, das Auge mal untersuchen zu lassen, das macht Sinn. Aber in großen Abständen.
Mhm. Noch eine Frage von einem Hörer. Er schreibt, in jüngeren Jahren hatte ich auf beiden Augen einen Astigmatismus, also auch wieder Hornhautverkrümmung von ca. 1,75 Dioptrien bei unterschiedlichen Achsenlagen. Mit Erreichen der vollen Altersweitsichtigkeit ist die Hornhautverkrümmung angeblich auf 0,5 gefallen, was mich ein wenig verwundert. Gibt es dafür eine Erklärung, fragt er.
Also ich würde mich erstmal freuen und nicht nach einer Erklärung suchen. Also es kommt natürlich ein bisschen darauf an, was man misst. Es kann mit unterschiedlichen Geräten gemessen werden. Wenn nur die Hornhautoberfläche gemessen wird, dann ist das ja nicht die Gesamtverkrümmung des gesamten optischen Systems, sondern dann kommt noch die Verkrümmung der Linse hinzu. Und die kann sich natürlich im Laufe des Lebens ändern. Also dass die Hornhaut da große Effekte macht, ist eher unwahrscheinlich. Aber die Linse, die kann sich schon mal ändern im Laufe des Lebens.
Unter welchen Umständen kann es eigentlich vorkommen, dass die Augen wieder besser werden im Laufe des Lebens? Also kann man eine Brille auch wieder verlieren?
Also ich gehe jetzt aufs Rentenalter zu, nichts wird besser, kann man dazu nur sagen. Nein, was es gibt, ist, wenn jemand plötzlich wieder im fortgeschrittenen Alter anfängt, ohne Brille zu lesen, dann freut er sich natürlich. Er sieht in der Weite unscharf, aber kann wieder lesen. Aber das kann erstes Zeichen eines grauen Stares sein, also einer Verdichtung der Linse. Wenn die Brechkraft der Linse zunimmt, dann ersetzt das quasi die Lesebrille und plötzlich ist wieder Lesen ohne Brille möglich. Ist aber dann in dem Fall nicht unbedingt ein gutes Zeichen.
Ein Hörer schreibt, ich bin 58 Jahre alt, von Kindheit an kurzsichtig, mittlerweile -5 bzw. -6 Dioptrien. Der Augapfel ist dadurch ja deutlich länger, wie mir meine Augenärztin auf einer Aufnahme zeigte. Ist der Sehnerv dadurch in Gefahr, geschädigt zu werden, weil er abgeknickt ist, fragt diese Hörerin.
Also es ist schon richtig, dass wir bei hoher Kurzsichtigkeit eher einen schrägen Sehnerveneintritt haben, hinten in den hinteren Pol des Auges. Und es ist auch richtig, dass Kurzsichtige ein erhöhtes Risiko für degenerative Erkrankungen des Sehnerven, also den grünen Star, haben. Aber das ist nicht einfach nur die mechanische Erklärung, dass da etwas abgeknickt wird, sondern das sind eher Veränderungen, die mit dem Gesamtbau des Auges zu tun hat, der bei starker Kurzsichtigkeit verändert ist.
Und in den kommenden Minuten schauen wir auf eine spezielle Form von Fehlsichtigkeit, die Farbfehlsichtigkeit. Die bekannteste davon dürfte die Rot-Grün-Sehschwäche oder auch Rot-Grün-Blindheit sein. Dabei können Betroffene diese beiden Farben, Rot und Grün, schlecht oder gar nicht voneinander unterscheiden. Und es gibt auch Menschen, die gar keine Farben wahrnehmen können. Was steckt dahinter? Was sind die Ursachen? Und wie kann so eine Farbfehlsichtigkeit behandelt werden? Oder zumindest welche Hilfsmittel im Alltag gibt es dafür? Darüber habe ich vor der Sendung mit Bettina von Livonius gesprochen. Sie ist Oberärztin an der Augenklinik des LMU-Klinikums in München und leitet dort die Sehbehindertenambulanz. Meine erste Frage war, was steckt physiologisch hinter so einer Rot-Grün-Sehschwäche?
Also wenn man sich die Farbfehlsichtigkeiten anschaut, dann muss man sich erstmal die Netzhaut dazu anschauen. Und die Netzhaut besteht aus Zapfen und Stäbchen als Rezeptoren. Und die Zapfen sind für unser Farbensehen und für das Scharfsehen verantwortlich. Da haben wir ungefähr 6 Millionen. Nur im Vergleich dazu die Stäbchen, die für Hell-Dunkelsehen zuständig sind, da haben wir 120 Millionen in unserer Netzhaut. Und diese Farbsehzellen oder Rezeptoren sind ganz besonders an der Stelle des scharfen Sehens zu finden. Und da haben wir 3 verschiedene und die werden eben in kurz-, lang- und mittelwelliges Licht geteilt. Das entspricht eben dem Rot, Blau und in den grünen Farbtönen, die wir als Primaten, also als Menschenaffen sozusagen sehen können. Und da ist tatsächlich eben, dass 8% der männlichen Bevölkerung an einer Rot-Grün-Störung leiden. Und besonders ist da nochmal die Grünstörung eigentlich im Vordergrund. Während die Frauen nur zu 1% darunter betroffen sind.
Ja, dann vielleicht erstmal die Frage, warum sind da besonders Männer von betroffen?
Weil das ein X-chromosomaler Erbgang ist. Das heißt, der Mann gibt ja in der Vererbung ein X immer weiter oder ein Y und die Mutter immer ein X-Chromosom. Und wenn das betroffene X-Chromosom eben bei dem männlichen Nachkommen alleine dasteht und die Vererbung weitergibt, dann kann das nicht durch ein zweites X-Chromosom aufgefangen werden. Und deswegen sind deutlich mehr Männer betroffen.
Und wenn man sich mal die Symptomatik anschaut, also wie äußert sich so eine Rot-Grün-Sehschwäche oder sogar Blindheit für die Betroffenen?
Eigentlich merken sie es, wenn sie sich nicht mit anderen vergleichen, gar nicht. Dadurch, dass es ja angeboren ist, kennt das Baby und das Kind es gar nicht anders als die Farben, die es wahrnimmt. Und erst dann, wenn man sich vergleicht mit anderen und vielleicht auch andere Farbkombinationen in Kleidungsstücken trägt oder eben wenn es dann zu einem Führerscheintest geht, dann kommt es überhaupt erst heraus.
Es gibt auch die Blau-Gelb-Sehschwäche. Das ist dann analog zur Rot-Grün-Schwäche, betrifft nur andere Rezeptoren im Auge.
Nicht ganz. Die betrifft die Ganglienzellen, also nicht direkt die Sehrezeptoren. Denn bei Rot-Grün sind es wirklich die Zapfen, die roten und die grünen, die nicht funktionieren oder kaputt sind. Während auf der Blausehschwäche ist, auf Ganglienzellebene ist, das ist ein anderer Mechanismus. Aber das, was rauskommt, ist dasselbe, dass eben Blautöne eher als grau wahrgenommen werden und Gelbtöne eher rötlicher wahrgenommen werden. Ja.
Das betrifft jetzt einzelne Farben. Es gibt auch noch die Farbenblindheit oder Achromatopsie. Da nehmen die Betroffenen gar keine Farben wahr, sondern nur Hell-Dunkel-Kontraste.
Genau, also die Achromatopsie ist die echte Farbenblindheit. Das heißt, die nehmen nur Kontraste wahr und überhaupt gar keine Farben mehr. Die sehen das alles in verschiedenen Grautönen und Schattierungen.
Wie verbreitet sind da diese Farbfehlsichtigkeiten, über die wir jetzt gesprochen haben? Bei der Rot-Grün-Sehschwäche haben Sie gesagt, das betrifft knapp 10% der Männer.
Genau, und 1% der Frauen. Die Blausehschwäche sowie die Achromatopsie, also die Farbenblindheit, betrifft nur 1 zu 100.000. Also ist ganz, ganz selten. Und man redet in Deutschland allerdings so ungefähr von 3.000 Achromaten, also Farbenblinden.
Ursachen für diese Farbfehlsichtigkeiten sind letztendlich die Gene.
Genau, also die Rot-Grün-Sehschwäche, das ist das klassische genetische Erkrankung, genauso wie die Achromatopsie. Bei der Blausehschwäche ist es zum Teil genetisch, aber auch durch verschiedene Netzhauterkrankungen, wie eine Netzhautablösung, eine Makuladegeneration und auch das Glaukom. Das ist typisch dafür, dass wir eine Blaustörung bekommen können.
Fehlsichtigkeit kann man ja mit einer Brille korrigieren. Bei Farbfehlsichtigkeiten geht das ja nicht so einfach. Gibt es Therapieansätze, ursächliche Therapieansätze, mit denen man sozusagen auch diese genetischen Ursachen der Farbfehlsichtigkeiten angehen, beheben könnte?
Ja, bei der Achromatopsie gibt es eine Gentherapie, allerdings noch im Forschungsansatz. Da ist man durchaus auf einem Weg, wo man davon reden kann, dass in den nächsten Jahren, Jahrzehnten es zu einer Gentherapie kommen könnte. Mhm. Für die Rot-Grün-Schwäche und für die Blauschwäche allerdings nicht.
Bis es möglich sein könnte, mithilfe dieser Gentherapien die Ursachen von Farbfehlsichtigkeit zu behandeln, wie helfen Sie den Betroffenen im Alltag? Also welche Hilfsmittel oder Tricks gibt es da schon jetzt?
Es wird da sehr eine Spezialbrille aus den USA beworben für die Rot-Grün-Farbsehschwächen. Das sind dann bestimmte Farbwellen, die dann herausgefiltert werden, um die Unterscheidung zwischen Rot und Grün dann zu erleichtern. Und die Brillen sollen helfen, die Farben deutlicher zu trennen, indem sie eben die Überschneidung in den Wahrnehmungen von Farben verringern. Und da sind manche schon ganz begeistert, dass sie auf einmal so Farben wie Violett oder Orange sehen konnten. Allerdings, dieser Erfolg variiert sehr nach der individuellen Sehstörung. Und es ist nicht bei allen Formen der Farbfehlsichtigkeit wirksam. Und was man leider dazu sagen muss, für sämtliche Tests im Rahmen von Gutachten, für zum Beispiel Polizeidienstbewerber, Piloten und Bootsführer, da sind diese Brillen nicht zugelassen.
Und werden dann vermutlich auch nicht von der Krankenkasse bezahlt.
Von der Krankenkasse wird sie definitiv nicht bezahlt. Und man muss auch aufpassen bei denen, die es trotzdem aufsetzen in dem Straßenverkehr, dass dadurch Rot noch dunkler wird und dadurch die Gefahr, zum Beispiel Bremslichter zu erkennen, einfach ja, geringer wird und da die Auffahrwahrscheinlichkeit höher ist. Also da muss man sehr, sehr aufpassen.
Abseits von diesen Spezialbrillen, wo Sie jetzt gesagt haben, da ist die Studienlage oder die Anwendbarkeit auch umstritten, gibt es andere Hilfsmittel oder Tricks, mit denen sich Betroffene helfen können?
Es gibt zum Beispiel bei erhöhter Blendempfindlichkeit, die Patienten haben, die Farbfehlsichtigkeiten haben, besonders die Achromaten, Kantenfilterbrillen oder auch getönte Kontaktlinsen, die werden auch von den Krankenkassen übernommen, um die Blendempfindlichkeit zu reduzieren. Und wenn eine verringerte Sehschärfe haben, was viele Achromaten haben, dann geht es auch in die Anpassung von vergrößernder Sehhilfe bis hin zu Bildschirmlesegeräten, elektronischen Lesegeräten und Lupen. Und dann gibt es noch Farberkennungsgeräte, die dann tatsächlich sagen, welche Farbe zum Beispiel das Kleidungsstück hat, was vor einem liegt.
Über die Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Farbfehlsichtigkeit habe ich mit der Augenärztin Bettina von Livonius von der LMU München gesprochen. Herr Helbig, Sie haben mitgehört, wie oft begegnen Ihnen im Klinikalltag Menschen mit so einer Farbsehstörung, Farbfehlsichtigkeit?
im Klinikalltag selten. Die Rot-Grün-Blindheit ist ja eine sehr, sehr häufige oder Rot-Grün-Schwäche-Erkrankung bei Männern, die auch erklärt, warum unsere Frauen immer unzufrieden mit den Kombinationen sind, die wir anziehen. Aber das macht ja das selten ein echtes medizinisches Problem, auch wenig Probleme im Alltag. Wir haben schon gehört, Lokführer, Polizeidienst, Piloten, auch Elektriker zum Beispiel, da möchte man auch kein rotes und kein grünes Kabel verwechseln. Das sind so ganz spezielle Situationen, die aber selten in die Klinik kommen.
Wie groß sind die Hoffnungen, die in diese Gentherapien gesetzt werden, von denen Frau von Libonius gerade berichtet hat? Also dass tatsächlich diese Farbfehlsichtigkeiten irgendwann ursächlich behandelt werden können?
Also da muss man natürlich immer Nutzen, Aufwand und Risiko gegeneinander aufwiegen. Und eine Rot-Grün-Blindheit oder Rot-Grün-Schwäche ist ein so geringes Handicap, dass man eine Therapie, die irrsinnig teuer sein wird und Risiken mit sich bringt, für so eine Situation kaum einsetzen wird. Das ist bei der Achromatopsie anders, wo ja auch eine echte Sehschwäche hinzukommt. Das ist die Sehschärfe ja oft sehr stark reduziert. Und wenn man das bessern kann, dann ist das schon eine Verbesserung für die Patienten. Wir haben bis jetzt mit dem Luxturna in der Augenheilkunde eine funktionierende Gentherapie, die bei Jugendlichen, jetzt auch bei Kindern, außerhalb der Zulassung probiert wird. Das ist eine Erkrankung, die führt zur kompletten Erblindung. Und wenn man das verhindern kann durch eine Gentherapie, dann ist das natürlich was völlig anderes, als wenn man eine Rot-Grün-Schwäche behandelt.
Mhm. Eben auch das Thema Blendeffekte oder Lichtempfindlichkeit angesprochen. Uns hat ein Hörer geschrieben, er ist Epileptiker, der jeden Tag auf 7 Medikamente angewiesen ist. Und da würde als Nebenerscheinung erhebliche Lichtempfindlichkeit auftreten und er verweist darauf, dass er da auf eine Sehhilfe angewiesen ist mit einer erheblichen Tönung.
Ja, das sind seltene Nebenwirkungen von verschiedenen Medikamenten, wobei das dann auch schwer quantifizierbar ist. Auch Farbsinnsstörungen gibt es als Nebenwirkung von gewissen Medikamenten in seltenen Fällen. Aber die Tönungen oder die stark getönten Brillen, die können da nicht immer wirklich Linderung bringen.
Sie haben eben bestimmte Berufsgruppen angesprochen, dabei auch die Piloten. Jetzt hat uns ein Pilot geschrieben, er hat eine Frage zum Thema Fehlsichtigkeit bzw. Korrektur als Pilot. Der schreibt, derzeit habe ich eine Fehlsichtigkeit von -5 bzw. -5,25. Ich strebe an, Verkehrspilot zu werden. Hier liegt die Grenze beim erforderlichen Medical Test bei -6 Dioptrien. Dazu die Frage, welcher Wert zählt und inwiefern mit 35 Jahren noch mit einer weiteren Verschlechterung der Sehkraft zu rechnen ist. Zudem ist eine Augenlaserbehandlung wegen der Trockenheit, die im Flugzeug herrscht, hier überhaupt empfehlenswert.
Es sind ganz viele Fragen. Ja. Also fangen wir mit der letzten an.
Gehen wir der Reihe nach durch.
Ja. Mit der letzten an. Die Trockenheit ist eine der Nebenwirkungen fast aller Laserbehandlungen. Man muss sich ja vorstellen, da wird die oberste Schicht der Netzhaut, der Hornhaut abgehobelt quasi mit dem Laser und da sind Nerven drin. Und diese Nerven werden natürlich auch zerstört. Und bei Verfahren wie der LASIK werden sie ja flächig über die ganze Hornhaut durchgeschnitten. Und die Nerven, die braucht es, um den Kreislauf zwischen Sensibilität der Hornhaut und Tränensekretion aufrechtzuerhalten. Das heißt, das führt zu einer verstärkten Trockenheit. Das heißt, trockenes Auge ist grundsätzlich eine relative Kontraindikation gegen diese Laserbehandlungen und macht natürlich auch bei trockener Luft in so einem Flugzeug eher Probleme. Ansonsten im Alter von 35 Jahren war es, glaube ich, ist meistens das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit zur Ruhe gekommen, wobei es im Einzelfall immer Ausnahmen gibt. Und wenn es in den letzten Jahren stabil geblieben ist, wird es immer wahrscheinlicher, dass es auch in den nächsten Jahren stabiler bleiben wird.
Ich glaube, ich habe eben einen Wert unterschlagen, den Sie für die Beantwortung der ersten Frage brauchen. Also er schreibt Fehlsichtigkeit von -5 bzw. -5,25. Beziehungsweise bei Kontaktlinsen -3,25 und 3,75. Und er schreibt eben, die Grenze im Medical Test liegt bei -6 Dioptrien. Und darauf bezieht sich die Frage, welcher Wert zählt. Ich weiß nicht, ob Sie da im Bilde sind.
Da bin ich nicht im Bilde, aber da gibt es natürlich gerade für die Fluggutachtung extra Gutachter, die sich darauf spezialisiert haben und zu denen er dann unter Umständen auch hin muss.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Dann begrüße ich jetzt am Telefon Robert Maczynski aus Chemnitz. Hallo, Herr Maczynski. Sind Sie noch
einen
da?
Einen wunderschönen guten Tag.
Sie mussten etwas warten. Ich wollte gerade noch die Pilotenfrage, weil die sich gut anschließen.
Alles gut.
Fragen. Dann sind Sie jetzt dran. Bitte schön.
Und zwar, meine Frage ist, gibt es, ich sage mal so, Faustgrößen, ab wie viel Dioptrien oder ab welchem Alter welche Behandlung von Vorteil ist? Also dieses Lasern, ab wie viel Dioptrien sollte man das in Betracht ziehen? Ich habe glücklicherweise nur so um die 0,5 Dioptrien und wollte aber wissen, weil ich bin einer von der faulen Sorte, ich setze die Brille so gut wie nie auf und ich denke mal, Kontaktlinsen wird bei mir auch eher weniger sein, weil ich die dann, sagen wir mal, weniger reinigen würde.
Also es gibt eine Altersuntergrenze und das ist 18, also die Volljährigkeit. Bei Jugendlichen sollte man die Laserbehandlung nicht machen. Eine Obergrenze in dem Sinne gibt's eigentlich nicht. Was die Brechwerte angeht, da hängt es auch wieder ganz von den subjektiven Ansprüchen ab. Man muss natürlich bedenken, wenn man jemandem, der jetzt 35 ist und sagen wir mal minus eine Dioptrie kurzsichtig ist, wenn man den auf null lasert, dann hätte der ohne Laserung, könnte der noch viele Jahre ohne Brille lesen und das hat man ihm dann genommen. Dann kann er ohne Brille Auto fahren, aber braucht eine Lesebrille. Also das ist ja einer der Vorteile und deshalb sind oft die, die ein ganz bisschen kurzsichtig sind, also eine Dioptrie, sind am glücklichsten, wenn sie ein bisschen älter werden, weil sie dann doch noch viel können, was ein Normalsichtiger nicht mehr kann.
Herr Maczynski.
Alles klar. Alles klar. Und gibt es ein, ab wann ist Lasern wünschenswert ratsam und ab wann sagt man, sollte man lieber auf eine Brille setzen?
Das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Das ist keine medizinische Entscheidung, das ist eine ganz persönliche Entscheidung, wo die persönlichen Vorlieben und Schwierigkeiten, die man hat und Erwartungen, die man hat, drin eingehen. Das kann man nicht generell beantworten.
Herr Maczynski, herzlichen Dank für Ihren Anruf aus Chemnitz. Es haben uns wieder viele Mails erreicht. Herr Helbig, eine Hörerin schreibt, sie habe große dunkle Teile, die in ihrem Sehfeld umherschwimmen, was besonders beim Autofahren sehr stört. Es würde in letzter Zeit schlimmer, morgens nach dem Aufstehen. Manchmal regelrecht pechschwarze Flecken, die später wieder weggehen. Was könnten die Ursachen sein? Wofür könnte das ein Alarmsignal sein?
Also das Wahrscheinlichste nach dem, was sie beschreibt, wenn es bewegliche Trübungen sind, die hin und her schwimmen, die sie hinterher vor homogenem Hintergrund besonders gut sieht, dann sind das Trübungen im Glaskörper. Auch das ist etwas, was jeder Mensch im Laufe seines Lebens bekommt, der eine mehr, der andere weniger. Wenn das langsam entsteht, dann ist es im Grunde harmlos und kein Alarmsymptom, obwohl es im Einzelfall auch mal sehr stören kann. Aber wenn plötzlich ganz viele von diesen Trübungen auftreten, dann ist es eine hintere Glaskörperabhebung. Auch wieder, wir reden ja heute ganz viel davon, von einem physiologischen Altersprozess, der Gallerte des Auges, die irgendwann zusammenfällt und kollabiert und dadurch in Bewegung gerät und diese Trübungen wahrgenommen werden. In dem Zusammenhang können Risse in der Netzhaut auftreten. Das heißt, das geht auch gelegentlich mit Blitzen, Lichterscheinungen, die man im Dunkeln sieht, einher. Da sollte man den Augenarzt aufsuchen und schauen, ob Risse in der Netzhaut zu sehen sind.
Was kann dann gemacht werden, also speziell auch mit diesen Eintrübungen im Glaskörper?
Also diese Eintrübungen, die hat man dann, die kann man theoretisch, wenn sie massiv stören, chirurgisch operativ entfernen. Aber da muss man natürlich auch wieder Nutzen und Risiko abwägen. Es gibt Nahrungsergänzungsmittel, die behaupten, dass die Glaskörpertrübungen dadurch besser werden. Das kann sich aber keiner so recht vorstellen, wie das funktionieren soll. Es gibt Versuche, die mit dem Laser zu behandeln, aber dann hat man statt einer größeren viele kleine Trübungen. Also wenn es wirklich stört, massiv stört, dann kann man an eine Operation denken. Aber wir schicken die Patienten lieber dreimal weg. Und wenn sie dann immer noch wiederkommen und immer noch gestört sind, dann kann man drüber reden, weil, wie gesagt, Nutzen und Risiko abgewogen werden müssen.
Bei der nächsten Mail geht es um die Hornhaut und das Tragen von Kontaktlinsen. Der Hörer schreibt, ich bin 44 Jahre alt und leide seit etwa 20 Jahren unter Keratokonus. Müssen wir vielleicht gleich mal erklären, das ist ein unkontrolliertes Hornhautwachstum.
Der Keratokonus ist eine Vorwölbung der Hornhaut. Das ist eine degenerative Erkrankung, die gar nicht so ganz selten ist, die eine irreguläre Hornhautverkrümmung macht. Das heißt, die kann man mit einer Brille nicht korrigieren, die muss man mit Kontaktlinsen korrigieren und diese Vorwölbung muss man so korrigieren, dass halt die zentrale vorgewölbte Anteile der Hornhaut zurückgedrängt werden und damit scheuert die Kontaktlinse natürlich immer so ein bisschen und kann Vernarbungen machen. Nun ist es so, dass das früher vor 20, 30 Jahren häufig in Spätstadien dann durch eine Hornhautverpflanzung behandelt werden musste. Heute gibt es zum einen das sogenannte Crosslinking. Das ist eine Kombination aus Tropfen eines Vitamins und gleichzeitig einer UV-Bestrahlung, die dazu führt, dass die Kollagenfasern in der Hornhaut versteift werden und die Hornhaut stabiler wird und man damit das Fortschreiten in vielen Fällen stoppen kann. Das eine und das andere ist, dass die Kontaktlinsentechnik erheblich besser geworden ist beim Keratokonus, sodass da die Hornhautverpflanzung seltener geworden ist.
Jetzt haben Sie die Antwort schon vorweggenommen. Das war genau die Frage. Der Hörer schreibt, er müsse eben diese harten Kontaktlinsen tragen, würde das als einschränkend empfinden im Alltag und hat nach neuen Methoden oder alternativen Methoden gefragt. Die haben Sie jetzt gerade schon geschildert. Noch eine Frage zu Kontaktlinsen, die uns erreicht hat. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Modelle, nämlich Kontaktlinsen, die man jeden Tag wechseln muss. Es gibt aber auch sowas wie Wochen-, Monats- oder Jahreskontaktlinsen. Was hat es damit auf sich?
Auch bei den länger zu tragenden Kontaktlinsen muss man auf Hygiene achten und muss, sobald irgendwelche Alarmsymptome auftauchen, sie halt auch mal aussetzen und die Augen untersuchen lassen. Jede Kontaktlinse ist ein Fremdkörper, der auf dem Auge reibt, der Verletzungen machen kann, wo sich Keime reinsetzen können. Es kann auch dazu kommen, dass die chronische Reizung dazu führt, dass Gefäße vorwachsen auf die Hornhaut, die ja eigentlich klar und gefäßfrei ist. Langes Kontaktlinsen tragen kann auch dazu führen, dass das Oberlid herabfällt, eine sogenannte Ptosis sich entwickelt. Also auch mit den länger zu tragenden Kontaktlinsen muss man sehr vorsichtig sein und ignorieren.
Zum Thema Kontaktlinsen noch eine weitere Frage, die per Mail gekommen ist. Ein Hörer schreibt, mein Optiker hat mir Kontaktlinsen angeboten, die die Funktion einer Gleitsichtbrille übernehmen könnten, also Kurz- und Weitsichtigkeit gleichzeitig korrigieren. Ist das überhaupt möglich und wie funktioniert das?
Da gibt es verschiedene Methoden. Zum einen gibt es sogenannte multifokale Kontaktlinsen, die mehrere Abbildungen gleichzeitig machen. Das gibt es ja auch als Kunstlinsen, die ins Auge implantiert werden. Die haben eine, wie auch die Kunstlinsen im Auge, eine reduzierte Sehqualität, ein reduziertes Kontrastsehen. Aber sie machen mehrere Abbildungen, die es ermöglicht, in mehreren Entfernungen scharf zu sehen. Das sind die Multifokalen und dann gibt es Linsen, Bifokallinsen, die bei Blick nach unten werden die Linsen durchs Oberlid ja ein bisschen nach oben geschoben und der untere Teil hat eine andere Brechkraft als der zentrale Teil und man deshalb bei Blick nach unten in der Nähe schauen kann, während bei Blick geradeaus man in die Weite schaut. Also wie durch eine Bifokalbrille oder eine Gleitsichtbrille hindurch.
Mhm. Auch eine Frage, die uns erreicht hat, betrifft Fehlsichtigkeiten bei Kindern. Lässt sich Fehlsichtigkeiten im Kindesalter vorbeugen oder verlangsamen?
Also ja, mit ganz großem Ausrufezeichen. Wir haben ja vorhin über die asiatischen Probleme gesprochen, wo eine richtige Epidemie von Kurzsichtigkeiten entsteht. Und deshalb gibt es da große Bemühungen, prophylaktisch einzugreifen. Und das Allereinfachste, was man machen kann, ist die Kinder zum Spielen rausschicken. Da gibt es aus inzwischen allen Erdteilen gute Studien mit riesigen Patientenzahlen, die zeigen, dass wenn Kinder 1-2 Stunden pro Tag draußen spielen, bei hellem Licht und in die Weite gucken, ja auch wenn sie draußen spielen, dass das die Progression, das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit deutlich verlangsamen kann. Und das hat fast keine Nebenwirkungen. Mhm. Also das ist etwas, was man unbedingt, wenn das Kind eine Neigung zur Kurzsichtigkeit hat oder sie vielleicht festgestellt hat, was man beherzigen sollte, die Kinder einfach zum Spielen rausschicken. Und das geht in unseren Breiten auch leichter als in Hongkong oder in Shanghai. Sollte man auf jeden Fall machen. Es gibt noch ein paar andere Dinge, die inzwischen auch gut gesichert sind. Das sind Augentropfen, das sind Atropin-Augentropfen, die man bei Kindern, bei denen eine Progression, ein Fortschreiten der Kurzsichtigkeit nachgewiesen ist, um mindestens eine halbe Dioptrie pro Jahr, dass man da im Schulalter abends einen Tropfen gibt, der ist auch inzwischen in Deutschland zugelassen mit einer niedrigen Konzentration von 0,01%. Wahrscheinlich wirken etwas stärkere Konzentrationen von 0,05% besser, müssen dann aber angemischt werden. Die haben natürlich auch unter Umständen Nebenwirkungen. Also das Atropin ist ja das Gift der Tollkirsche, Atropa belladonna, eine hochgiftige Pflanze, aber in sehr, sehr niedriger Konzentration. Aber es macht auch am Auge Nebenwirkungen. Die Pupille kann ein bisschen weit sein. Deshalb soll man es abends geben, wo das Verschwommensehen nicht so sehr stört. Aber mit diesen Tropfen kann man doch auch Inzwischen ist das auch für europäische Kinder nachgewiesen, die Progression der Kurzsichtigkeit im Schulalter reduzieren.
Dann gab es noch die Nachfrage, sollen einen ähnlichen Effekt haben spezielle Brillengläser unterschiedlicher Anbieter, sogenannte Myopiebrillen, die auch Kurzsichtigkeit bei Kindern hinauszögern sollen.
Ja, auch für diese Brillen gibt es inzwischen ganz gute Evidenz, dass sie die Progression verlangsamen können. Nicht so gut wie fürs Atropin. Und das Konzept, was dahinter steht, ist, dass unser Auge sich ja so ein bisschen an die Anforderungen anpasst. Das heißt, wenn wir viel in der Nähe gucken, dann wird das Auge eher kurzsichtig, um sich diesen Anforderungen anzupassen. Und diese Brillen machen eine zusätzliche Abbildung, da sind so viele kleine Linsen eingeschliffen in die Brille, eine zusätzliche Abbildung vor der Netzhaut. Also sie suggerieren der Netzhaut quasi, du musst jetzt eigentlich in die andere Richtung gehen, um dann bildscharf zu sehen. Und auch das führt dazu, dass die Kurzsichtigkeit nicht so schnell fortschreitet. Rückgängig machen kann man es nie. Man kann auch diese beiden Therapiekonzepte kombinieren. Die Tropfen sind Kassenleistungen, die Brille nicht.
Herr Helbig, das war die Sprechstunde. Heute zum Thema Fehlsichtigkeit. Kurz- oder Weitsichtigkeit zählen dazu. Davon ist in Deutschland ein Großteil der Menschen irgendwann betroffen, haben wir darüber gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, wie man mit Brille, Kontaktlinsen oder Lasern gegensteuern kann. Als Experte war Professor Horst Helbig zugeschaltet, Direktor der Klinik für Augenheilkunde am Universitätsklinikum Regensburg. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Helbig.
Gerne.
Danke auch an Sie, die Hörerinnen und Hörer, für Ihre Fragen und Erfahrungsberichte. Mein Name ist Lennart Pyritz. Tschüss und bis bald.